Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Raphael Späth, schönen guten Abend. Die Australian Open in Melbourne, der erste große Höhepunkt eines langen Tennisjahres, der erste Grand Slam in der neuen Saison, die auch eine olympische ist. Morgen beginnt das Turnier, das große Thema dieser Tage, aber kein sportliches, sondern die Situation rund um die Brände in Australien. Etliche Menschen verloren ihr Leben, unzählige mussten Hab und Gut zurücklassen. Und auch die Luftqualität in Melbourne, der dichte Rauch während der Qualifikationstage, wird kräftig diskutiert. Vor Ort in Melbourne bin ich jetzt mit Barbara Rittner verbunden, Bundestrainerin und Head of Women's Tennis im Deutschen Tennisbund. Guten Abend, Frau Rittner.
Schönen guten Abend.
Natürlich interessiert uns gleich auch der sportliche Aspekt des Turniers. Wenn ich Sie aber direkt am Anfang nach dem Wetter frage, dann ist das, wie man sich vielleicht denken kann, kein Smalltalk, sondern wohl eher die Frage, die Sie vielleicht gerade am meisten hören. Was macht denn die Luft in Melbourne?
Ja, bei mir ist es so, ich bin Gott sei Dank erst Mittwochabend hier gelandet und die schlimmsten Tage waren wohl Dienstag und Mittwoch. Diese Werte der Luftverschmutzung durch die Feuer, die circa, naja, so 200, 250 Kilometer entfernt sind, aber je nachdem, wie der Wind steht, dann eben doch sehr, ja, schlechte Luft bringen. Da war das wohl unglaublich schlecht. Also man hat ja überall diese Szenen auch gesehen, wie Spielerinnen husten mussten oder Spieler auch teilweise hinterher. Antonia Lottner hat mir berichtet, dass sie hinterher wirklich Kopfschmerzen hatte und lange in der Umkleide lag und einfach mal durchgeatmet hat. Als ich dann am Donnerstag die Anlage betreten habe, hatte sich das Ganze so ein bisschen, ja, durch Regen, der runtergekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes gelichtet. Und ich muss sagen, seitdem, man merkt es ein bisschen, aber wenn man es jetzt nicht wüsste, würde man so gut wie nichts davon mitbekommen. Und ich habe heute noch gehört, dass die Veranstalter jetzt was festgelegt haben. Es gibt so einen gewissen Wert, der gemessen wird. Und wenn der zwischen 97 und 200 ist, dann entscheiden Ärzte vor Ort, ob gespielt wird. Und wenn er über 200 liegt, was er wohl zum Beispiel letzten Mittwoch während der Qualifikation war, wird dann nicht mehr angesetzt und nicht mehr gespielt, beziehungsweise die Dächer zugemacht. Auf drei Plätzen kann man das ja hier, Gott sei Dank. Also wir kriegen jetzt unmittelbar nichts wirklich mit, aber sehen natürlich viele schlimme Bilder am Fernseher und 200 Kilometer weg spielen hier Jugendliche von uns ein Jugendturnier und da ist es wohl wesentlich schlimmer. Das liegt also in die Richtung der Brände und ja, man muss abwarten, wie sich der Wind dreht und kann nur hoffen, dass es viel regnet, was es im Moment Gott sei Dank mal tut und auch in den nächsten ein, zwei Tagen tun soll und das kann und wird hoffentlich helfen, um auch dann den Menschen und auch dieser Tierwelt zu helfen.
Aber Sie halten jetzt persönlich die Bedingungen momentan für spielbar?
Absolut. Also ich bin jetzt in den letzten drei Tagen, wir haben es heute noch alle gesagt, das war wirklich gut auszuhalten. Heute hat man so ein bisschen diesen Smog gemerkt. Also das ist so ein Gefühl wie so ein leichter Nebel, der in der Luft liegt. Aber es ist nicht so schlimm, dass man jetzt Kopfschmerzen bekommt. Natürlich ist sowas immer subjektiv. Der eine merkt es mehr, der andere weniger. Vielleicht habe ich einfach auch Glück. Aber die allgemeine Stimmung jetzt in den letzten Tagen war, so ist es absolut okay. Und wenn es so bleibt, ist es auch absolut tragbar, wenn man da die Spieler spielen lässt.
Wie erleben Sie denn jetzt den Umgang des Veranstalters mit den Bedingungen? Sie haben vorhin schon erwähnt, es wurden jetzt Grenzen gesetzt. Der Veranstalter hat davor gesagt, ab 200 Mikrogramm freien Staub pro Kubikmeter in der Luft wird nicht mehr gespielt. Die Umweltbehörde des Bundesstaates empfiehlt, ab einem Wert von 97 Mikrogramm nicht mehr draußen zu sein. Angelique Kerber hat ja gesagt, sie fühlt sich gut informiert und sie vertraut den Organisatoren voll und ganz. Sie auch?
Ja, ich glaube schon. Die haben wirklich viel einstecken müssen, zu Recht auch, weil sie haben spielen lassen am Dienstag und Mittwoch eben, wo die Werte wohl relativ hoch waren und wo einfach Spieler und Spielerinnen sich im Nachhinein auch beschwert haben. Und es gab irgendwie keine klare Auskunft und die gibt es jetzt. Und zwar gibt es die vom Veranstalter gemeinsam eben mit Ärzten vor Ort und da hat man sich sicherlich gut ausgetauscht. Und ja, man hat, wie gesagt, auch komplett unterschiedliche Meinungen über diesen Dienstag und Mittwoch bekommen. Einige haben gesagt, auch ja, die Luft war schlecht, aber ich habe jetzt nichts gemerkt und andere wiederum waren stark beeinträchtigt. Das ist natürlich, wie ich bereits gesagt habe, jeder spürt es oder empfindet es anders und man hat vielleicht auch Asthmatiker dabei, die dann ganz stark betroffen sind. Also wichtig finde ich, es ist jetzt eine klare Regel vorgegeben, mit der alle leben können. Also es hat sich auch jetzt gerade über diese Regel niemand mehr beschwert und ich hoffe, dass da alle mit zurechtkommen.
Falls sich die Bedingungen jetzt doch noch weiter verschlechtern sollten, wäre es dann nicht auch ein starkes Zeichen der Spieler zu sagen, okay, dann spielen wir einfach nicht, auch wenn noch nicht diese Grenze von 200 Mikrogramm Feinstaub erreicht ist?
Ja, ich glaube, da ist es natürlich immer wie überall dann eine Frage, welche Spieler oder welche Spielerinnen da laut werden, wenn natürlich ein Djokovic, Federer, Serena Williams, also diese bedeutenden Namen dann auch an die Presse gehen oder kritisch werden. Ich glaube, spätestens dann weiß der Veranstalter auch, jetzt brennt der Baum im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, die sind sich ihrer Verantwortung für diese Entscheidung, wann wird gespielt und wann nicht, sehr, sehr bewusst geworden, gerade in den letzten Tagen. Und die wollen da nichts riskieren, zumal man ja beim Grand Slam, wie man weiß, 14 Tage Zeit hat. Insofern ist da ein bisschen Luft und ich hoffe dann eben gute Luft in den nächsten Tagen. Aber ich glaube, das wird alles gut laufen.
Jetzt haben Sie die großen Spieler vorhin schon erwähnt, einen Novak Djokovic oder auch eine Serena Williams, die aber wahrscheinlich ja relativ wenig von den Bedingungen dann mitbekommen werden, denn die spielen in den Hallen, die mit Dächern überzogen werden können, theoretisch. Wie wichtig wäre es denn, dass sich dann auch solche Spieler dazu äußern?
Ja, das werden sie tun. Und was nicht der Fall sein wird, habe ich gehört, dass man jetzt die gesetzten Spieler, die auf den großen Plätzen mit Dach spielen, das sind ja drei Plätze an der Zahl, dass man die unterm Dach spielen lässt und die anderen draußen. Das wird man also nicht machen. Entweder man setzt die Spiele an komplett und man lässt die Dächer offen oder aber man spielt gar nicht oder eben nur auf den drei Plätzen in der Halle. Und es ist nicht so, dass die einen jetzt drinnen spielen mit guter Luft und die anderen draußen spielen mit schlechter Luft. Also insofern, das wird schon alles mit fairen Mitteln gespielt werden. Und wir sollten das jetzt einfach mal nicht zu schwarz malen. Es ist schlimm genug, was da passiert. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt drei Tage erlebt und so wie ich es erlebt habe, ist es absolut tragbar oder kaum spürbar.
Gut, dann lassen Sie uns mal auf das Sportliche schauen. Die deutschen Frauen sind ja verglichen mit den Vorjahren eher mittelmäßig ins Tennisjahr gestartet. Mhm. Allen voran auch die bestgesetzte Deutsche, Angelique Kerber, hat zuletzt wegen Oberschenkelproblemen das Turnier in Adelaide abgebrochen, in diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen. Was trauen Sie ihr bei den Australian Open jetzt zu?
Ja, man muss es in der Tat einfach abwarten, weil die Verletzung, die trägt sie jetzt seit mehreren Wochen, auch schon seit der Vorbereitung immer wieder mit sich rum. Es ist am Ansatz des Muskels. Und es ist einfach eine Überlastungsform und der Muskel erholt sich eben nicht so schnell. Und ich hoffe einfach erstmal, dass sie an den Start gehen kann. Sie spielt Gott sei Dank erst am Dienstag, das heißt, es gibt ihr noch einen Tag Ruhe. Sie konnte nicht voll trainieren, aber sie will natürlich ihr Bestes geben und muss sich dann über Matchpraxis versuchen, ins Turnier reinzuspielen, reinzubeißen. Aber es ist schwer. Sie hat keine optimale Vorbereitung. Das Selbstvertrauen ist natürlich nicht so da, als wenn du viele Matches gespielt hast und gewonnen hast, was sie auch immer braucht, gerade Anfang des Jahres. Also es ist ein Kampf mit sich selber und ein bisschen Kampf auch mit der Zeit, ob der Oberschenkelmuskel dann am Ansatz hält oder noch mehr, ja, wie man immer sagt, zumacht oder fest wird. Wünschen wir ihr das Beste. Also ich weiß, dass sie im Training alles versucht, viel Physiotherapie macht und dann bleibt es einfach abzuwarten, wie sie ins Turnier startet.
Und es ist auch Kerbers erster Grand Slam mit dem neuen Trainer, mit Dieter Kindelmann. Was halten Sie denn vom neuen Team rund um Angelique Kerber?
Das ist für mich schwer zu beurteilen. Ich kenne Didi Kindelmann natürlich noch als Spieler und ich kenne ihn als Sparringspartner im Team von Maria Sharapova. Ich weiß aber gar nicht so wirklich, wie er arbeitet. Wir haben uns noch gar nicht so viel unterhalten, auch jetzt hier erst einmal kurz getroffen. Also ich kann es so ein bisschen nur aus der Ferne beobachten. Er hat gute Arbeit geleistet mit einigen jungen Spielern und ob das dann letztendlich passt, ob Angie sich wohlfühlt, ob er den richtigen Ton trifft und ob die zwei harmonieren, da muss man denen einfach ein bisschen Zeit geben und das wird die Zeit zeigen. Aber im Moment macht es einen guten Eindruck.
Wie viel Einfluss haben Sie denn als Bundestrainerin auf solche Trainerentscheidungen?
Im Prinzip gar keinen, weil jede Spielerin selber, gerade so erfahrene Spielerin, ich bin zwar nah genug dran und begleite ja die Karrieren jetzt seit, 10, 12 Jahren und da wird man vielleicht auch mal gefragt, was hältst du davon, aber am Ende treffen die natürlich ihre Entscheidungen selber. Ich gebe da ab und zu dann ja meinen Rat im Hintergrund oder meine Meinung ab, aber wie gesagt, zu Didi Kindelmann konnte ich gar nicht viel sagen. Ich war traurig darüber, dass mit Rainer Schüttler auseinanderging, aber ja, alles hat seine Zeit, alles hat seine Gründe und die Spielerin, gerade so gestandene Spielerin wie eine Angie Kerber, die drei Grand Slams gewonnen hat, die trifft dann schon ihre Entscheidungen ganz alleine aus dem Bauch raus oder mit dem eigenen Gefühl.
Glauben Sie denn, dass Angelique Kerber nochmal das spielerische Niveau auch erreichen kann, das sie vor 2, 3 Jahren hatte?
Also vor 2, 3 Jahren ist ja übertrieben. Sie hat auch letztes Jahr nochmal Finale Indian Wells gespielt und vorletztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt. Also insofern, so lange ist es noch nicht her. Aber dazu braucht sie natürlich, das weiß jeder, ihre absolute Fitness. Sie lebt von dieser unglaublichen Balance, unten in den Bällen zu sitzen quasi und ist eine absolute Konterspielerin. Und dazu brauchst du die Fitness und die hat sie eben im Moment noch nicht zu 100%, weil sie keine richtige Vorbereitung machen konnte, weil sie eben im Moment nicht bei 100% der Fitness ist. Und ja, das braucht einfach Zeit, um das aufzubauen und dazu muss sie gesund bleiben. Sie ist jetzt auch Anfang 30 und da kommen eben diese Wehwehchen, das kennt jeder von sich selber dazu und im Hochleistungssport, was sie jetzt seit 12 bis 15 Jahren macht, ja, muss man da immer wieder auch Abstriche machen und ich drücke ihr einfach die Daumen, dass sie gesund bleibt. Denn wenn sie gesund bleibt und fit wird wieder richtig, dann wird sie auch nochmal an die Leistung anknüpfen. Und vor allem auf Rasen sehe ich sie da auch ganz vorne.
Dann lassen Sie uns noch auf die anderen deutschen Spielerinnen schauen, unter anderem auch auf Julia Görges, zweitbeste Deutsche momentan im WTA-Ranking. Die hat auch ein sehr schweres Jahr hinter sich, ist inzwischen auf Platz 37 in der Weltrangliste abgerutscht, in Anführungsstrichen, hat auch mal auf Top-10-Niveau gespielt. Was darf man von ihr und auch von den anderen deutschen Teilnehmerinnen erwarten dieses Jahr bei den Australian Open?
Ja, Julia Görges hatte letztes Jahr auch das erste Mal wirklich mit einer hartnäckigen Rückenverletzung zu kämpfen. Das hat sie praktisch ihre ja vielleicht beste Saison, nämlich die Sandplatzsaison, komplett gekostet. Und gut, da hat sie auf der anderen Seite dann dieses Jahr nicht viel zu verteidigen zwischen April, Mai und Juni. Und sie macht eigentlich im Training einen sehr guten Eindruck, ist auch ganz okay ins Jahr gestartet. Jetzt Viertelfinale in Auckland, gut, dann eine relativ glatte Niederlage gegen Wozniacki. Aber sie fühlt sich gut, vor allem es zwickt nicht, sie ist fit, das ist wichtig. Hat nochmal einen Trainerwechsel gemacht, ist ja von Michael Geserer zu Jens Gerlach gewechselt. Macht rundum einen zufriedenen Eindruck und da geht es jetzt genauso darum, auch ein bisschen Glück zu haben hier und da mit der Auslosung. Mit Kusmova hat sie hier eine lösbare Aufgabe, aber ja, ich bin mal gespannt, wie sie das löst und hoffe, dass sie dann einfach von Match zu Match ins Turnier findet und damit auch zu alter Form zurückfindet, weil vom Fitnesslevel her oder vom Trainingszustand ist sie nicht in Rückstand, sondern es steht eigentlich sozusagen voll im Saft.
Darf man von den anderen deutschen Teilnehmerinnen vielleicht auch eine Überraschung, einen Ausreißer erwarten in diesem Jahr?
Also ich muss sagen, mir gefällt Laura Siegemund sehr gut im Training. Sie hat auch jetzt mit Viertelfinale in Auckland gegen Coco Gauff, ja das junge Nachwuchstalent aus USA, gewinnen können. Hat dann gegen Serena Williams, die spätere Turniersiegerin, 6-4, 6-3 verloren, aber ein gutes Match gespielt. Hat zwischendurch hier noch einen Schaukampf gegen Maria Sharapova gewinnen können. Also die macht wirklich einen guten Eindruck. Und naja, wenn so eine für eine Überraschung sorgen kann, vielleicht mal vierte oder sogar Viertelfinale zu spielen, vierte Runde zu spielen, dann würde ich es Laura Siegemund zutrauen. Ja, dann vierte im Bunde ist Tatjana Maria. Die spielt gegen eine junge Amerikanerin, gegen Bellis. Das ist so 50-50, aber Tatjana ist auch Anfang 30 mittlerweile. Macht auch einen guten Eindruck, sehe ich jetzt nicht irgendwie ganz weit im Turnier kommen, aber ist wirklich seit Jahren konstant im Hauptfeld dabei. Das ist auch eine tolle Leistung an sich. Naja, und fünfte im Bunde ist ja Antonia Lottner, die junge Düsseldorferin, die sich mit 23 Jahren erneut qualifizieren konnte fürs Hauptfeld. Spielt gegen Giorgi, eine recht gefährliche Italienerin, aber auch das kann sie gewinnen. Sie hat Selbstvertrauen aus 3 Runden Qualifikation im Rücken. Und insofern vielleicht kann auch Antonia für eine kleine Überraschung sorgen. Das wäre ihr zu wünschen, dann könnte sie so langsam auch mal die ersten 100 ansteuern, wo sie meiner Meinung nach spielerisch hingehört. Naja, und das sind die 5, die wir im Hauptfeld haben, weil Andrea Petkovic ist ja leider verletzungsbedingt ausgefallen. Immer noch Probleme mit dem Knie, fängt jetzt gerade wieder an zu trainieren, hat aber vernünftigerweise auf die Australian Open verzichtet. Mona Bartel ist in der Qualifikation gescheitert, nach einer halbjährigen Verletzung auch, mit einer Sehnenverletzung unterm Fuß. Ja, und die letzte im Bunde, Annalena Friedsam, ist zwar hier im Doppel mit Laura Siegemund noch am Start, aber hat leider in der Qualifikation verloren, nicht ihren besten Tag erwischt. Und so sind es eben nur diese 5 im Hauptfeld übrig und das ist für uns ungewöhnlich wenig, das ist richtig, ja.
Also kann man die deutschen Chancen mal eher als Außenseiterchancen zusammenfassen. Wer sind denn Ihrer Meinung nach die großen Favoritinnen des Turniers? Kann man das in einem so ausgeglichenen Teilnehmerfeld, wie es momentan bei den Frauen der Fall ist, überhaupt sagen?
Ja, das ist ja immer wieder schwierig. Gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren haben wir, glaube ich, immer wieder unterschiedliche, auch junge, überraschende Siegerinnen gehabt. Natürlich, Osaka ist eine Titelverteidigerin, die wird ein Wörtchen mitreden. Für mich ist dennoch die große Favoritin, so wie sie auftritt, wie sie fokussiert ist, mit dem Turniersieg von Auckland im Rücken vor 8 Tagen, ist wirklich Serena Williams, so verrückt das klingt. Mit ihrem Mitte, Ende 30 oder 37 Jahren, glaube ich. Also die ist wirklich total fokussiert, ist hier fast immer die Erste auf der Anlage, trainiert viel und zeigt einfach allen, ich will das nochmal und spielt ziemlich gut auch im Training. Und dann natürlich, last but not least, die Nummer 1 der Welt, Ashleigh Barty, die gerade in Adelaide gewinnen konnte gestern und auch wirklich tolles Tennis spielt. Aber natürlich diesen riesen Druck einer ganzen Nation, nämlich der Australier, auf ihren Schultern spüren wird. Gleichzeitig kann das natürlich auch beflügeln, zu Hause zu spielen. Sie eröffnet ja morgen in der Night Session. Und ich freue mich da schon drauf, sie zu sehen. Und bin gespannt, wer es am Ende macht. Mein Tipp wäre am ehesten Serena Williams, so unglaublich es klingt.
Mit dann 37 oder 38 Jahren. Wie beurteilen Sie das, dass sie mit 38 Jahren immer noch auf diesem Leistungsniveau Tennis spielen kann? Und das auch nach einer Babypause, muss man noch dazu erwähnen.
Ja, und nach vielen Verletzungen, das spricht dafür, sie ist die absolute besondere Spielerin der letzten beiden Jahrzehnte und für mich neben Steffi Graf auch ja, die absolute Ausnahme, Top-Athletin im Tennis. Sie war an einem guten Tag wahrscheinlich immer unschlagbar. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr so, weil sie einfach körperlich nicht mehr das Niveau hat, was sie natürlich vor der Geburt hatte. Aber sie ist einfach diejenige, die so eine unglaublich starke Willenskraft hat und die so viel Power in den Schlägen hat und einfach den Ballwechsel vom ersten Schlag an sowohl mit dem Aufschlag als auch mit dem Return dominiert. Und an einem guten Tag ist sie wahrscheinlich heute noch von nur ganz wenigen schlagbar. Die eine ist nicht dabei, Andreescu, die hat es bei den US Open geschafft. Die andere ist vielleicht eine Osaka oder eine Ashleigh Barty, aber das ist dann Tagesform am Ende.
Jetzt habe ich es in der Anmoderation schon erwähnt, das Jahr 2020 ist für die Tennisspieler ein besonderes. Neben den vier Grand Slams stehen im August auch dann die Olympischen Spiele in Tokio an. Sie selbst waren 1992 auch bei Olympischen Spielen dabei. Welchen Stellenwert hat denn ein olympisches Turnier für Tennisprofis?
Ja, viele denken immer, für die Tennisspieler ist das nichts Besonderes, aber es ist genau das Gegenteil. Also wenn man mit einer Angie Kerber redet und redet von einem Höhepunkt in 2020, dann ist das die ganze Zeit immer Tokio, die Olympischen Spiele. Und diese Medaille, die sie 2016 in Rio holen konnte, die Silbermedaille, bedeutet ihr unglaublich viel. Und ja, ich selber war nicht nur 92 in Barcelona dabei, sondern auch als Teamchefin dann in London 2012 und auch in Rio 2016. Und insofern, nee, für uns Tennisspieler ist eigentlich, für die meisten sind die Olympischen Spiele auch ein absolutes Highlight. Und ich glaube, gerade auf Tokio können wir uns freuen. Das wird sicherlich auch perfekt organisiert sein. Und insofern, ja, ist ein hartes, spannendes, interessantes Jahr mit einem absoluten Mega-Highlight, den Olympischen Spielen.
Ein hartes Jahr mit einem vollen Terminkalender, denn direkt nach den Australian Open steht dann auch schon der Fed Cup an. Für die deutschen Frauen geht es nach Brasilien, ein eher undankbares Los angesichts der Reisestrapazen, oder?
Ja, angesichts der Reisestrapazen auf jeden Fall, ist so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Die Spielerinnen müssen entweder direkt von Australien nach Brasilien reisen, so wie ich das tue, oder eben noch einen Zwischenstopp in Deutschland machen, dann nach Brasilien reisen. Vor allem danach geht es dann weiter mit der WTA-Tour in Dubai und Doha, also wieder in die andere Richtung. Ja, das darf man schon nicht unterschätzen. Dazu kommt noch der Belagwechsel. Wir spielen hier auf Hartplatz in Dubai und Doha auch und zwischendurch in Brasilien auf Sand. Also das sind schon einige Umstände. Da kann man sich dankbar schätzen, wenn die Spielerinnen sich für Deutschland zur Verfügung stellen, weil das sind Reisestrapazen und auch Strapazen für den Körper. Das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, wir werden ein gutes Team zusammen haben. Und dann ist es wiederum spielerisch eine gut lösbare Aufgabe. Aber erstmal müssen wir in Brasilien antreten, gesund sein und dann unser Bestes geben.
Haben Sie denn schon Zusagen bekommen oder rechnen Sie insgeheim auch schon damit, dass die Top-Spielerinnen vielleicht nicht antreten werden?
Naja, also wir haben deutliche Signale. Angie Kerber hat gesagt, sie möchte spielen. Auch Laura Siegemund, Tatjana Maria, Annalena Friedsam, die haben alle deutlich signalisiert, dass sie spielen möchten. Jule Görges hat gesagt, dass sie verzichtet, weil sie eben diesen Belagwechsel nicht auf sich nehmen möchte und gerade jetzt Anfang des Jahres mit dem neuen Trainer Jens Gerlach sich da auf die Tour konzentrieren möchte. Das muss man respektieren und so zur Kenntnis nehmen und dann spielen wir hoffentlich mit allen anderen tollen Spielerinnen, die da noch zur Verfügung stehen.
In diesem Jahr wird es auch erstmals ein neues Turnierformat geben, eine Art Mini-WM, an der dann 12 Nationen teilnehmen werden, die sich eben jetzt in dieser Qualifikationsrunde dann durchsetzen. Gespielt wird dann auf Sand in Budapest im April. Das Davis-Cup-Turnier Ende des vergangenen Jahres, das auch im neuen Format erstmals stattfand, wurde von den deutschen Medien ja teilweise scharf kritisiert. Wie bewerten Sie persönlich das neue Format?
Naja, man muss natürlich jeder neuen Sache eine Chance geben, wobei ich auf jeden Fall keine Fürsprecherin dafür bin, denn ich finde es einfach schade, wenn 12 Nationen in Ungarn spielen, genau wie 16 Nationen in Spanien gespielt haben, in Madrid. Da hat man auch gehört, dass ja wirklich teilweise zu 80% die Zuschauerplätze leer waren. Nur als Spanien gespielt hat, war es voll. Und Ungarn ist jetzt nicht so die Tennisnation im Moment. Und wenn wir da vor halbleeren oder 80% leeren Rängen spielen würden in Budapest, sofern wir überhaupt dabei sind, oder auch die anderen Nationen, es fehlt natürlich so ein bisschen an Atmosphäre. Also ich finde, es ist schön, wenn sich die Damen, ja, die haben sich das ja auch verdient, dass sie sich mal im eigenen Land präsentieren können. Und da fand ich dieses Home and Away schon schöner, dass man mal ein Heimspiel hatte, dann mal wieder ein Auswärtsspiel. Und ja, insofern, ich bin Gegner von diesem neuen Format, aber es geht wieder, wie so oft im Sport, um sehr viel Geld. Und insofern muss man sich das anschauen, der Sache mal eine Chance geben und dann am Ende ein Resümee ziehen und sagen, ja, das war gut, das war schlecht, das kann man verbessern. Und mal sehen, was bei rauskommt.
Die ATP, also der Männertennisverband, krempelt ja jetzt auch den Turnierkalender und auch vor allem die Turnierformate ganz schön um. Neben dem neuen Davis Cup gibt es jetzt auch den ATP Cup, also eine Art Mini-Weltmeisterschaft, die die neue Saison dann jeweils eröffnen soll. Dafür musste der Hopman Cup weichen, in dem Männer und Frauen einer Nation in gemischten Teams antraten. Schade, dass Ihrer Meinung nach dem Frauentennis, sollte es in Zukunft auch einen WTA Cup geben?
Ja, also im Moment nicht schaden, aber kommt das Frauentennis dadurch natürlich etwas zu kurz. Wenn es einen Davis Cup gibt und einen Fed Cup gibt in einem ähnlichen Format, dann sollte es eben auch neben einem ATP Cup logischerweise einen WTA Cup geben. Ich glaube, da gibt es im Hintergrund schon Planung. Man kann nicht immer alles zeitgleich machen. Das ist ja auch sehr geldintensiv. Und jetzt geben wir der WTA mal eine Chance, einfach eine zeitliche Chance auch nachzuziehen. Ich glaube, da gibt es schon Planung, was man so hört. Ich finde es schade, dass es den Hopman Cup nicht mehr gibt, weil ich fand das Format unheimlich spannend. Ein Männer-Einzel, ein Damen-Einzel und am Ende ein Mixed. Und was ich auch so höre, vermissen die Spieler das schon sehr. Die haben das alle sehr gemocht. In Perth war die Halle immer ausverkauft und voll, egal welche Nationen gegeneinander gespielt haben. Jetzt beim ATP Cup bei einem Match vom Rafa Nadal war es nur zur Hälfte voll. Also insofern müssen sich da die Veranstalter auch jetzt mit den Erfahrungen, die sie gesammelt haben beim ersten ATP Cup, dann mal Gedanken machen. Und auf was es dann am Ende im Optimalfall hinauslaufen wird, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, dass wir da ab 2022 auch neue Formate sehen und hoffentlich dann auch die WTA-Tour nicht zu kurz kommt.
Haben Ihrer Meinung nach die Verbände momentan zu viel Einfluss und überwiegt die ökonomische Komponente von solchen Turnieren Ihrer Meinung nach auch zu sehr?
Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also Geld regiert die Welt und das ist gerade im Sportlichen, im Leistungssport natürlich immer wieder zu sehen. Verbände, ja, ich glaube, das große Problem ist, dass im Tennis gibt es ja die ATP, die für die Herren zuständig ist, dann die WTA, die für die Damen zuständig ist und die sogenannte ITF, denen die vier Grand-Slam-Turniere gehören und Davis und Fed Cup. Und die arbeiten nicht immer Hand in Hand. Also ich würde mir einfach wünschen, die sollen sich mal alle an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wie vermarktet man am besten oder wie schmeißt man vielleicht auch Geld zusammen und vermarktet das dann gemeinsam und jeder kriegt den Teil des Kuchens. Und was ist sinnvoll, vor allem für die Spieler? Ich glaube, es ist auch für die Herren nicht sinnvoll, einen Davis Cup Mitte, Ende November zu haben, um dann den ATP Cup, der eigentlich genau das gleiche ist, in Australien 6 Wochen später wieder auszuspielen. Da gab es auch jetzt Stimmen. Rafa Nadal hat gesagt, das war viel zu anstrengend im Nachhinein. Er hat auch das letzte entscheidende Doppel gar nicht mehr spielen können. Und insofern, klar, jeder will seine Interessen vertreten, aber manchmal ist es schon auch sinnvoller, vielleicht sich etwas länger an einen Tisch zu setzen, um dann eine optimalere Lösung auch im Sinne der Spieler und nicht nur fürs Geld verdienen, sondern für das Tennis international zu finden.
Dann wechseln wir mal noch das Thema und kommen zum inzwischen ja leidigen Thema Doping. Aber auch im Tennissport gab es jetzt 2 neue prominente Dopingfälle. Unter anderem Robert Farah, der zuletzt die Doppelkonkurrenz der US Open und auch in Wimbledon gewonnen hatte. Ihm wurde das anabole Steroid Boldenon nachgewiesen. Er sagt, das Mittel unwissentlich über Fleisch zu sich genommen zu haben. Wie beurteilen Sie die Fälle?
Ich beurteile die Fälle gar nicht, weil ich bin überhaupt keine Doping-Expertin. Mich wundert das. Ich kenne auch den Fahrer gut und ich kenne viele Spieler gut, die sagen, Mensch, für den habe ich meine Hand ins Feuer gelegt und ich will da einfach gar nichts zu sagen. Das wäre alles spekulativ und das soll jetzt erstmal, das wird ja untersucht und der legt auch da einen Protest ein und dann werden diese Proben auch nochmal durchgegangen. Aber das von mir jetzt dazu erwarten, dass ich mich da schlau zu äußere, das ist Blödsinn und das will ich auch gar nicht.
Wie groß ist denn das Dopingbewusstsein im Tennissport? Ist es ständig im Hinterkopf oder ist man dann doch selbst überrascht, wenn so ein Fall dann auftritt?
Das hat mich jetzt schon überrascht, zumal wir wirklich, oder ich sag wir, ich bin ja keine Spielerin mehr, aber die Spielerin unglaublich oft auch wirklich Trainingskontrollen haben. Also eine Andrea Petkovic ist, glaube ich, in den letzten Jahren im Schnitt 15 Mal pro Jahr getestet worden. Und so geht das mit der NADA, also mit der Nationalen Dopingagentur, bis über die WADA mit der Internationalen Dopingagentur. Also da wird schon unheimlich bis hin zu Blutproben unheimlich viel getestet und gemacht. Und insofern, glaube ich, ist da nicht so viel Spielraum. Aber vielleicht ist es auch eine naive Denke von mir. Ich weiß es nicht. Also ich erlebe die Spieler und Spielerinnen nicht als irgendwie gedopt, besonders aufgezogen oder auch besonders kräftig, wie manchmal geschrieben wird, sondern die trainieren wirklich sehr, sehr hart. Und ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen mit diesem Thema.
Im Deutschlandfunk Sportgespräch 2017 haben Sie sich unter anderem über die mangelnde Aufmerksamkeit und die fehlende Berichterstattung, vor allem auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beschwert. Kurz danach hat Angelique Kerber dann das Wimbledon-Turnier gewonnen. Haben Sie den Eindruck, dass seitdem Tennis wieder mehr in den Fokus der Sportöffentlichkeit und vor allem auch in den Fokus der medialen Öffentlichkeit gerückt ist?
Naja, vielleicht kurzzeitig schon. Und auch immerhin war das Finale von Angie Kerber im 2018 im ZDF, in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich finde, da könnte immer noch mehr passieren. Also wir sehen ja wirklich wenig Tennis mittlerweile. Das höre ich auch immer wieder von den Leuten. Wenig Tennis. Und dann heißt es immer, ja, die Einschaltquoten passen nicht. Aber Einschaltquoten passen natürlich auch erst, wenn einem das Produkt auch ein bisschen vertraut ist und einem nahegebracht wird. Also wenn ich jetzt, ich gucke unheimlich gerne Skisport, Biathlon oder Skispringen. Aber das ist dann auch so ein, naja, das ist so ein Projekt, das siehst du über mehrere Tage, mehrere Wochen und dann ist man da drin oder auch jetzt wie Handball-EM und dann fiebert man mit und dann steigt natürlich auch die Einschaltquote. Und wenn man natürlich nur alle Jubeljahre dann mal Tennis sieht, so wenig, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, wobei Eurosport ja zum Beispiel viel Tennis zeigt und auch immer mehr gezeigt hat in letzter Zeit und auch Sky dann natürlich verschlüsselt, aber auch viel Tennis zeigt, würde ich mir natürlich wünschen, dass es noch ein bisschen mehr in den Öffentlich-Rechtlichen, gerade in ARD und ZDF, laufen würde. Aber wir haben da ja eine unheimlich hohe Messlatte aus den 90er Jahren, wo wir einfach ja ein Grand-Slam-Turnier nach dem anderen geholt haben mit Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich. Und diese Messlatte ist vielleicht zu hoch und Tennis ist einfach auch nicht mehr ganz so spannend, wie es mal war. Es gibt so viele andere neue Sportarten, die spannender sind. Und Tennis ist natürlich auch schwierig zu übertragen. Man weiß nicht genau, wann fängt es an, wie lange dauert ein Match. Also ich habe da schon auch viel Verständnis für die Öffentlich-Rechtlichen. Nichtsdestotrotz haben wir viele spannende Turniere, ja, auch zum Beispiel Berlin als neues Damenturnier mit mir als Turnierdirektorin in diesem Jahr in 2020, wo ich mir wünschen würde, ja, das ist ein deutsches großes Damenturnier, da sollten die Öffentlich-Rechtlichen doch was zeigen.
Gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen in der Rechtevergabe für das Turnier in Berlin dann?
Da laufen gerade Gespräche und da gibt es jetzt zumindest noch nichts, was man verkünden könnte. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass wir da mit positiven Nachrichten relativ bald an die Öffentlichkeit gehen können.
Und bei diesem Turnier werden dann auch Angelique Kerber und Julia Görges antreten, vorausgesetzt, sie sind gesund. Jetzt sind alle deutschen Topspielerinnen, die sich momentan in den Top 100 der Weltrangliste befinden, über 30 Jahre alt. Wie steht es denn um die Zukunft des deutschen Tennis im Frauenbereich?
Ja, das ist ja jetzt auch schon immer wieder thematisiert und es ist ganz klar, wir hatten vor 2 Jahren diese Lücke dahinter schon wesentlich mehr geschlossen als jetzt. Wir hatten mit Carina Witthöft eine junge Spielerin Anfang 20, die schon unter den ersten 50 der Welt stand. Wir hatten mit Annalena Friedsam eine Spielerin, die schon unter den ersten 50 der Welt stand mit Anfang 20, die dann zweimal an der Schulter operiert worden ist. Carina Witthöft hat jetzt ein bisschen eine Pause eingelegt, einfach war Tennis müde und überlegt, ob sie überhaupt nochmal zurückkommt. Dann hatten wir eine Annika Beck mit Anfang 20, die mittlerweile Zahnmedizin studiert und der alles ein bisschen zu viel wurde, die aufgehört hat mit Tennis. Wir haben eine Antonia Lottner, die im Jugendbereich Top 5 der Welt war und auch schon tolle Erfolge hatte, aber eben noch nicht so ganz den Sprung geschafft hat in die Weltklasse oder unter die ersten 100. Insofern, das war eigentlich die Generation, die diese Lücke hinter den jetzigen, die da wirklich jetzt unglaubliche, naja, 8 bis 12 Jahre Weltklasse-Tennis spielen und zeigen, schließen sollte. Und wir haben jetzt hier im Jugendturnier, es gibt ja immer eine Jugendwoche, in der zweiten Woche eines Grand Slams unter 18 haben wir 5 Spielerinnen dabei. Das heißt, wir versuchen wirklich viel auch mit der Basis zu arbeiten, aber die brauchen einfach noch 2 bis 4 Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Also insofern kann ich momentan nur hoffen, dass die gestandenen, etablierten Spielerinnen um Angie Kerber rum noch 1 bis 3 Jahre durchhalten, um denen dahinter Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber ja klar, die Generation unmittelbar dahinter ist uns leider ein bisschen weggebrochen.
Sagt Barbara Rittner, Bundestrainerin im Deutschen Tennisbund, hier im Deutschlandfunk Sportgespräch. Wir haben mit ihr vor dem Start der Australian Open unter anderem über die Bedingungen in Australien und die aktuelle Situation des deutschen Frauentennis gesprochen. Vielen Dank, Frau Rittner, für das Gespräch und an Sie zu Hause der Hinweis, Sie können das ganze Gespräch in voller Länge noch einmal in der DLF-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport nachhören. Mein Name ist Raphael Späth und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.